Der letzte Punkt ist der Punkt, bei dem ich am wenigsten nervös werde, Feuer. Was ist ein Datenschützer vor einem brennenden Gemeindebüro? Genau, glücklich. Ja, der Grund kommt ja noch. Der Grund, endlich werden Daten mal fachgerecht entsorgt.
Kompott Nummer 254, E10. Hallo und herzlich willkommen zum 254. Kompott, den ich am heutigen, kalten, aber immerhin sonnigen Freitag, dem 11. März 2011, aufgenommen habe.
It is 11:30.
Jawohl, ja. Was auch nur daran liegt, dass ich hier eben gerade alle drei Teile in Öhendorf aufgenommen habe. Aber ja. Inhaltlich gibt's wieder die gewohnte Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Späßmeldungen und einer Mafia-Meldung von mir zu hören. Das Intro kommt nebenbei von einem 27C3-Vortrag. Das war ein Datenschützer für Kirchengemeinden, der sich da besonders begeistert über das Feuer geäußert hat. Aber ja, und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr hier jetzt einfach weiterhört, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich ein paar Terrormeldungen verstaut habe, Ägypten namentlich erwähnt habe und dann festgestellt habe, dass ich schon viel zu früh fertig war. Aber ja, und mehr. 6 Grad, scattered cloudsige, nippige Greetings, da ist gerade eine Wolke vor der Sonne. Aber ja. Ich bin übrigens immer noch da, wo ich Teil 1 aufgenommen habe. Wind macht 26 bis 46 km/h aus dem Westen und es fühlt sich an wie 4 oder 2 Grad oder irgendwas völlig anderes. Hier kommt bestimmt gleich irgendwo ein Hund um die Ecke. Egal. Da bin ich dann wieder. Gebe ich ihm den Erbling oder gebe ich ihm den nicht? Ach nee, ich gebe ihm den nicht. Ich kann ihn immer noch weit genug weghalten. So, und zwar hätte ich hier jetzt mal eine Mailing-Meldung, weil der mutmaßliche WikiLeaks-Informant soll nämlich in der Haft misshandelt worden sein. Diesen Vorwurf erhebt Mannings Anwalt David Coombs. In seinem Blog beschreibt Coombs, Manning habe stundenlang nackt in seiner Zelle ausharren müssen. Diese entwürdigende Behandlung sei nicht zu rechtfertigen und eine Blamage für das militärische Justizsystem der USA. Nur nochmal für den Hinterkopf. Manning, dem wird nur vorgeworfen, er hätte irgendwie, also ursprünglich wurde ihm vorgeworfen, er hätte das Collateral Murder Video an WikiLeaks geleakt. Er hätte sich wohl irgendwie damit gebrüstet, das hätte er getan. So, und deswegen haben sie ihm jetzt sämtliche Menschenrechte aberkannt. Und wie war das? Alle 5 Minuten kommt irgendwie in seine Zelle einer rein und er muss auch antworten, wie es ihm denn so ginge. Und da haben sie ihn jetzt irgendwie auch nackt übernachten lassen. Und also mit den Menschenrechten, da hat das alles irgendwie gar nichts mehr zu tun. Erkältung kann ich übrigens nicht weiterempfehlen. Aber ja. Na, also den foltern sie da immer noch weiter. Ist eine Meldung, die mir am Samstag in die Finger gefallen ist. Sonntag habe ich bei Fefe geklaut den Analogfunk, weil die Münchner Polizei hat den digitalen Behördenfunk Tetra nach nur 2,5 Monaten wieder ausgestellt. Nicht, weil es so furchtbar teuer ist, weil die Leute sich da so fett haben über den Tisch ziehen lassen. Nein, weil es nämlich nicht funktioniert durch die besonders sichtbare Verschlüsselung, sichere Verschlüsselung der Gespräche, sei es plötzlich zu Schwierigkeiten bei der Sprachqualität gekommen. Weil die Verschlüsselung hat irgendwas mit Sprachqualität zu tun. Das Memo ist mir irgendwie noch nicht begegnet, aber hey. Schlief. Und dann eine Meldung aus der Kategorie What the Fieb? Gepanzertes Polizeiauto überfällt Unfallzeugen. Schlüchtern, ein Polizist in einem gepanzerten Fahrzeug, hat in Osthessen eine Frau auf einem Autobahnstandstreifen überfahren und schwer verletzt. Die Frau war ausgestiegen, weil sich zuvor mehrere Unfälle ereignet hatten. Bei einem davon war ein Polizist schwer verletzt worden. Sein Kollege konnte sich mit einem Sprung über die Leitplanke retten. Insgesamt wurden bei der Massenkarambolage auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern 3 Menschen leicht und 6 weitere schwer verletzt, darunter auch 2 Kinder. Ja, und eine Frau überfahren. Also erstmal frage ich mich, was hat ein gepanzertes Fahrzeug überhaupt irgendwo zu suchen? Warum überfährt ein gepanzertes Fahrzeug jemanden? Und warum überfährt ein gepanzertes Fahrzeug eine Unfallzeugin? Hä? Also da ist so viel What the fuck drin, dass ich nicht weiß, wo es anfängt und wo es wieder aufhört. Erkältung ist echt doof. So, da gibt's den Terror. Den Einzeltäter zum Beispiel. Nämlich der Frankfurter Attentäter, der war wohl dann doch irgendwie eher ein Einzeltäter. Es gebe nämlich keine Anhaltspunkte dafür, dass der mutmaßliche Attentäter einer terroristischen Vereinigung angehöre, sagte der stellvertretende Generalbundesanwalt Griesbaum in Karlsruhe zur Begründung. Nach den bisherigen Ermittlungen handelte es sich vielmehr um einen islamisch geprägten Einzeltäter. Er habe offenbar Vergeltung für den US-Einsatz in Afghanistan übern wollen gegen den 21-jährigen Mann. Serbische montenegrinischer Herkunft war gestern Haftbefehl erlassen worden. Hieß eine Meldung vom letzten Freitag und ja, das war wohl nichts mit von wegen irgendwie böse Terrorbande. Da ist also einer alleine tätig gewesen. So. Dann ist übrigens laut Pfeffer das Internet schuld. Das Bundeskriminelle Amt bestätigt nämlich in Karlsruhe erstaunlich offen, wie wenig die Behörde trotz Personalaufstockung und Gesetzesänderungen gegen einen Tätertyp wie Arid U. ausrichten könne. Solche Taten sind nicht zu verhindern, sagt der Kriminaldirektor Sven Kurenbach. Wenn sich ein Täter nicht vor einem Angriff in einschlägigen Zirkeln radikalisiere und sich sozusagen allein zu Hause für die Tat über das Internet aufhetze, könnte keine Behörde im Vorfeld Verdacht schöpfen. Und deshalb brauchen wir noch lückenlosere Vollüberwachung. Natürlich. Ja, weil, also, es kann auch nicht sein, dass jemand zu Hause irgendwie etwas tut. Unbeobachtet gar. Ja, reicht mir schon. Dann gibt es Polihetzer. Polizeigewerkschaft fordert härteres Vorgehen gegen Hassprediger. Berlin dpa. Angesichts des wohl islamistisch motivierten Anschlags in Frankfurt fordert die Polizeigewerkschaft eine härtere Gangart gegen Hassprediger. Gewerkschaftschef Rainer Wendt sagte, die Sicherheitsbehörden bräuchten tiefere Einblicke in die Arbeit muslimischer Organisationen. Okay, und was ist, wenn das nächste Mal ein Christ amok läuft? Ha? Brauchen die dann auch Einblick in die christlichen Organisationen? Hallo? Auf die Idee, dass irgendwie Religion und Tat miteinander nur begrenzt zu tun haben könnten, kommt ihr nicht, ne? Das ist zu. Nee. Na, und dann ist auch Uwe Schönepeng angerannt gekommen, hat sich ähnlich geäußert, ein aus dem Kosovo stammender, blablabla, reicht mir schon. Hieß eine Meldung von Samstag. Am Sonntag habe ich hier reingeklebt. Videoput. Weil die Welt hat berichtet, es gäbe keine Bilder von der Tat, weil die Videoüberwachung in dem fraglichen Bereich defekt gewesen sei. Von offizieller Seite wurden diese Angaben nicht bestätigt. Irgendwie ein Stückchen später hieß es dann, doch alle Videokameras hätten funktioniert. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, ja, und wann kommen die Videobilder? Ha? Also die Tatsache, dass da bisher noch nichts veröffentlicht wurde, was auch nur annähernd aussah wie Videobilder, deutet für mich darauf hin, dass, drücken wir es mal vorsichtig aus, ist da zumindest einen Grund für geben könnte. Entweder hat der Videokack nicht funktioniert oder es gibt da irgendwas zu verheimlichen. Vielleicht die Tatsache, dass irgendwie ein Einflüsterer hinter dem Mann gestanden hat und gesagt hat, schieß, schieß, schieß. Aber hey. So, dann gibt's Geschichtsbegrabung. Die habe ich bei Fefe geklaut. Es gibt gerade einen schönen Einblick, wie Nachrichten aus Sicht von Behörden funktionieren. Und zwar hat CBS eine Story gebracht, dass die ATF, die Behörde für die Kontrolle von Alkohol, Tabak und Schusswaffen, absichtlich Waffen nach Mexiko gelassen hat. Und wir reden hier nicht von ein, zwei Pistülchen, sondern von Sturmgewehren. Und hier ist jetzt der Follow-up, wo man folgende wunderbare Zitate aus der ATF zu lesen kriegt. ATF's Chief Public Affairs Officer sent an all-call internal memo to ATF Public Information Officers in an effort to lessen the coverage of such stories in the news cycle by replacing them with good stories about ATF. Also da gibt's tatsächlich irgendwie ein Memo innerhalb der Behörde, dass man doch die Berichte über die böse Geschichte damit erschlagen solle, dass man da noch viel mehr Berichte über ganz großartige Geschichten unterbringen soll. Ja. Sheet 1 ist also die Bullshit-PR-Kanone. Guckt mal, wir haben einen illegalen Einwanderer erwischt. Ausrufezeichen 1, 11, 12. The memo asks ATF PIOs to please make every effort in the next 2 weeks to maximize coverage of ATF operations, enforcement actions, arrests at the local and regional level in hopes it would drown out the negative coverage by CBS News. Also die sollen dann wirklich auf jeden Furz hinweisen, der positiv ist, damit man ja nicht mehr irgendwie über die große Geschichte redet. Aha. Und genau so müsst ihr das bei uns bewerten, wenn es plötzlich lauter Berichte über Polizeiaktionen in den Medien gibt. Und hey, es funktioniert. At the time the memo noted, fortunately the CBS story has not sparked any follow-up coverage by mainstream media and seems to have fizzled. Na, also sie haben es geschafft, eine Geschichte zu begraben. Spannend. Ich muss mich schon wieder die Nase putzen. So, die nächste Geschichte ist mir am Dienstag in die Finger gefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber es gab da mal so eine Aussage vom jetzt US-Präsidenten Herrn Obama, change we can believe in. Und zwar hat er ja verkündet damals, als noch Wahlkampf war, er würde Guantanamo Bay schließen lassen. Ja, und zwar innerhalb eines Jahres nach seinem Amtsantritt. Das ist ja nun ganz offensichtlich nichts geworden. Und was jetzt nämlich kommt, US-Präsident Obama hat der Aufnahme neuer Militärstrafprozesse im Gefangenenlager Guantanamo zugestimmt. Dadurch würden Terroristen der Gerechtigkeit zugeführt, erklärte Obama in Washington. Bei seinem Amtsantritt hatte der amerikanische Präsident versprochen, das Lager auf Kuba zu schließen. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums nehmen ein Viertel der aus Guantanamo entlassenen Häftlinge den bewaffneten Kampf wieder auf. Kleingeld, an das wir glauben können, ne? Change we can believe in. Natürlich, Kleingeld, an das wir glauben können. Hallo? Die Militärtribunale sind übrigens gerade keine Gerichtsverfahren. Die gehen auch noch nicht mal mehr, wenn man beide Augen zukneift, als Gerichtsverfahren durch. Die sind dann mehr so Scheingerichtsverfahren. Na, warum man die irgendwie unbedingt haben wollen sollte, keine Ahnung. Naja, also ich meine, warum Obama die haben will, vielleicht deswegen, weil er dann offiziell begründen kann, warum da überhaupt noch Leute sind. Und aufs Festland rüberholen kann er die ja nicht, wegen, weil da gibt es ja dann Leute, die sich dagegen wehren. Oder anders ausgedrückt, das war alles irgendwie nix. Na, und wenn übrigens nur ein Viertel der Leute, die sie freilassen, sich dann wieder irgendwie radikalisieren, heißt das effektiv, dass sie drei Viertel freilassen können, ohne dass sie jemals wieder irgendwem irgendwas tun. Na, mal ganz davon abgesehen, da sind Leute gefoltert worden. Das geht so nicht. Aber hey, dann ist eigentlich keine Terrormeldung. Ich habe es aber trotzdem in den Terrorblock reingepackt. Stromausfall im Bundestag. Berlin, die Menschen im Bundestag sitzen seit dem Morgen ohne Strom da. Die Aufzüge stehen still, elektrische Türen öffnen sich nicht. Die Computerbildschirme bleiben schwarz, allein die Telefonanlage funktioniert. Betroffen sind nach Angaben einer Sprecherin das Reichstagsgebäude und auch alle Verwaltungsbauten, Neubauten des Parlaments im Regierungsviertel. Man sei arbeitsunfähig, hieß es von der Grünen Fraktion. Als Ursache wird ein Kabelschaden in der Straße unter den Linden vermutet. Ein Trafo wurde beschädigt. War am Dienstagmittag die Meldung. Die haben also im Wesentlichen Dienstag nicht arbeiten können, weil irgendwo ein Bagger ein Kabel zerkloppt hat. Oder anders ausgedrückt, das Ganze, wir haben so große Angst vor Terroristen, wir müssen uns total einigeln und hier kommt nur hin, wer sich sämtliche Körperöffnungen untersuchen lassen hat. Das war eigentlich alles bloße Verarsche, weil wenn man den Bundestag abschalten will, reicht es völlig aus, an der richtigen Stelle mit einem Bagger ein Kabel zu durchtrennen. Hallo? Ey, mal ganz davon abgesehen, haben die noch nie was von Notstromversorgung gehört? Also bei meinem Arbeitgeber ist es so, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber es gab zumindest mal die Aussage, dass wenn die Hauptstromversorgung ausfallen sollte, wir durchaus noch irgendwie einen Tag arbeiten könnten, weil dann wird da halt so ein Dieselgenerator angeschmissen und den wiederum kann man dann auch irgendwie gegebenenfalls einfach nachtanken. Wenn man es denn schafft, Dieseltreibstoff da schnell genug ranzukarren, den der braucht. Na, also, was? So, dann gibt es BKA-Hintergrund, habe ich aus einem Heiser-Artikel rausgeklaut. Das Bundeskriminelle Amt wurde nämlich mit Leitungspolizisten aufgebaut, die im Nationalsozialismus bei der Gestapo, der Geheimen Feldpolizei und beim Sicherheitsdienst der SS Karriere gemacht haben. Nur 2 von 47 Leuten hatten eine weiße Weste. Technisch startete das BKA mit dem kriminalpolizeilichen Meldedienst KPMD, der in der Weimarer Republik entwickelt wurde. Und anders ausgedrückt, nicht nur der BND sind Altnazis, sondern das Bundeskriminelle Amt ist noch viel Altnazi-iger. Gestapo, ja, genau da sind wir gerade wieder hin unterwegs. Geheime Bundespolizei, weil Staat haben wir nicht mehr. Doch bereits 1951 erschien in der Kriminal liest sich einen Artikel über die mechanisierte Verbrechensbekämpfung, bei der der Autor über ein Lochkartenverfahren als Fahndungsverfahren schwärmte. Die Umsetzung seines Vorschlags war nicht möglich, weil das lückenlose deutsche Meldesystem nach den Erfahrungen des Dritten Reichs dezentral geführt wurde. No? War damals nicht nötig. Aber keine Angst, da kommen wir wieder hin. Ja, weil wir ja alles, was irgendwie man hätte lernen können, wieder vergessen. Däh. So, dann gibt's Brandenbumm. Die Polizei hat nämlich auf einem Privatgrundstück in der Nähe von Cottbus ein Waffen- und Munitionslager ausgehoben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden 180 zum Teil noch scharfe Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt. Gegen 5 Tatverdächtige, darunter einen ehemaligen Sportschützen, wird ermittelt. Nachdem da keine Religionszugehörigkeiten dran stehen, gehe ich mal davon aus, es waren keine Moslems. No? Sondern vielleicht Christen? Uhr 25. So, dann ist die Geldsammlerin verurteilt worden, die Terrorhelferin aus Ulm, die Frau von dem einen ganz schlimmen Sauerländer Terroristen, die dadurch aufgefallen ist, dass sie es gewagt hat, Geld zu sammeln, was dann auch für irgendwelche schlimmen Zwecke hätte verwendet werden sollen. Die ist jetzt verurteilt worden fürs Geldsammeln. Wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland hat das Kammergericht Berlin eine 29-jährige Frau zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Es handelt sich um eine aus Ulm stammende Ehefrau eines Mitglieds der sogenannten Sauerlandgruppe. Geld sammeln bringt einen über 2 Jahre Knast ein? Hallo? Da würde mich mal interessieren, ob sie irgendwie was Handfestes gegen die Frau hatten oder ob sie da wirklich nur Geld sammeln vorwerfen konnten. Weil, das finde ich absurd viel Bestrafung für eine absurd geringe Tat. Irgendwo da hinten brummt was. Es könnte ein Motorflugzeug sein. Es könnte aber auch auf dem See ein Boot sein. Aber ja. So, in Ägypten ist jetzt übrigens ein Ex-Innentrottel vor Gericht. Nämlich dem ehemaligen Innenminister El Adli werden Geldwäsche und Veruntreuung vorgeworfen. Zu Beginn des Prozesses wies er die Anschuldigungen von sich zurück. Das Verfahren soll erst im April fortgesetzt werden, um der Verteidigung Zeit zur Akteneinsicht zu geben. Vor dem Gerichtsgebäude in Kairo verlangte Dutzende Demonstranten die Todesstrafe für den Ex-Minister. Die wochenlangen Proteste in Ägypten hatten sich außer gegen Mubarak ausdrücklich auch gegen El Adli gerichtet, weil ihm die berüchtigten Sicherheitskräfte unterstanden. Ist eine Meldung von Samstag gewesen. Dann gab es den Geheimkrampf, weil nämlich Kampf um die Geheimdienstakten begann. 3 Wochen nach dem Sturz von Mubarak ist nämlich der Kampf um hochbrisante Akten der Staatssicherheit entbrannt. Mehrere hundert Demonstranten stürmten in der Nacht das Hauptquartier des Geheimdienstes in der Hafenstadt Alexandria. In der Hauptstadt Kairo versammelten sich aufgebrachte Menschen vor einer Geheimdienstzentrale im Bezirk Sheikh Zayed. Vor dem Geheimdienstsitz in Alexandria feierten die Demonstranten Straßenschlachten, mit denen Sicherheitskräfte die Tränengas und scharfe Munition einsetzten. Na, da ist das passiert, was bisher in noch jedem Überwachungsstaat passiert ist, dass sie nämlich irgendwann mal wissen wollen, wie denn nur der Geheimdienst von innen aussah. Und da gibt es dann wohl auch irgendwie, also ein Foto gibt es zumindest, wo ich dann schon sage, ouch, wo man dann irgendwie einen ganzen Raum voll mit Schredder-Ergebnissen sehen kann. Da hat also jemand sich die Zeit genommen und einfach mal irgendwie einen größeren Stapel Akten durch den Schredder gejagt. So, und da meint Frank von Fefe und Frank und von CCC, da könnte man doch mal irgendwie was als klitzekleine Wiedergutmachung machen. Nämlich, wir haben ja hier in Deutschland das gleiche Problem, dass nämlich die Stasi kurz vor ihrem Ableben noch größere Mengen Dokumente geschreddert und vernichtet hat oder es zumindest versucht hat, von denen halt auch nur noch Schnipsel übrig waren. Und weil wir so ein technologisch hochwertiges Land sind, haben sich dann Leute hingesetzt und haben eine Technik entwickelt, die mehr oder weniger automatisiert die Schnipsel wieder zusammenpuzzeln kann. Und da wäre jetzt irgendwie mal eine Idee, diese ganze Technik doch einfach auch mal Ägypten zur Verfügung zu stellen, so als klitzekleine Wiedergutmachung dafür, dass wir irgendwie mit dem Mubarak jahrzehntelang zusammengearbeitet haben. Ja, wäre mal eine Idee. So, am Dienstag gab es dann den Brecht-Tod-Neuprozess. Und zwar war da ja mal die Geschichte, dass ein mutmaßlicher Drogendealer nach dem Einsatz von Brechmitteln verstorben ist. Und der Arzt, der die Brechmittel appliziert hat, sich damit rausgeredet hat, hätte er nicht gewusst, dass wenn jemand aufhört zu atmen, das vielleicht ein schlechtes Zeichen sein könne. Wozu sich mir dann die Frage stellt, was warst du doch gleich? Arzt? Kein Schauspieler? Na, also der Arzt hatte sich da irgendwie mit total an den Haaren herbeigezogenen Argumenten versucht rauszureden, so von wegen, er hätte halt keine Ahnung, er hätte halt auch noch nie Brechmittel gegeben. Ja, Entschuldigung, dann sagt man, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und weigert sich einfach irgendwas zu tun. Weil, ja, der mutmaßliche Drogendealer ist dann jedenfalls verstorben. Wie war das irgendwie, da haben sie den Notarzt kommen lassen und noch während die gerade beim Wiederbeleben waren, oder vielleicht auch gerade fertig waren, hat dann da der Mörderarzt da noch weiter Brechmittel in den Patienten eingeflößt. Und ich meine, irgendwo hört es dann auch mal auf. Und jedenfalls ist da vom BGH, glaube ich, was, ein Urteil ergangen, dass ein Freispruch nicht drin ist. Also zumindest nicht mit der Begründung, die es da irgendwie als letztes gab. Der Vorgesetzte von dem Dr. Trottel ist auch schon raus, weil Verjährung. Ja, man sieht es halt einfach lang genug aus. Und jetzt ist also gegen den Arzt das Verfahren wieder losgegangen. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, und da wird jetzt gerade das Verfahren neu aufgerollt. Ist eine Meldung, die Dienstag mir über den Weg geschwappt ist. Und dann dachte ich auch nur so, ja, nun macht mal hin. Nicht, dass der auch noch in die Verjährung reinläuft. So, da gibt es Neues von der Zensur, weil nämlich in Holland, da müssen die Internetprovider gar nicht mehr zensieren, weil sie kommen der Verpflichtung nicht nach, weil die schwarze Liste müsse nicht implementiert werden, da es so gut wie keine einschlägigen kommerziellen Webangebote mehr gebe. Herr Krings, nehmen Sie zur Kenntnis, die Zensur ist nicht nötig. Wenn die in Holland nicht nötig ist, dann hat es Deutschland ja wohl nicht nötig, eine Zensur aufzubauen. Gab es irgendwie einen länglichen Heise-Artikel. Das EU-Parlament, das wünscht sich übrigens eine Finanztransaktionssteuer. Dem Beschluss zufolge sollen spekulative Finanztransaktionen mit einer Steuer von 0,05% belegt werden. Nach Berechnung des Parlaments könne damit der EU jährlich rund 200 Milliarden Euro an Steuern erhoben werden. Europa müsse zeigen, dass es Lehren aus der Krise ziehe, indem es die Verursacher an der Beseitigung der entstandenen Schäden beteilige, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete, Europaabgeordnete Bullmann. Und auch nicht die, sondern der. Ist das Problem bei so ganz fieser Erkältung? Ich bin nicht ganz da. In der EU-Kommission und in einigen Mitgliedsländern gibt es jedoch Vorbehalte gegen eine solche Abgabe. Das Votum des Parlaments ist für die Brüsseler Kommission und den Rat nicht bindend. Na, also das EU-Parlament hat mal ausnahmsweise mehr verstanden als die Regierungen. Das wird aber zu nichts führen, weil das Votum ist nicht bindend. Das wiederum heißt effektiv, die können jetzt tun und lassen, was sie wollen, weil es ist eh scheißegal. Das fällt dann für mich irgendwie in die Kategorie, ja. Schön, dass wir drüber geredet haben. Und war sonst noch was? Dann ist Future Zone hat da berichtet, nämlich über einen Untersuchungsbericht, dass nämlich der ganze Swift-Kack völlig unkontrolliert läuft. Der Bericht von Europol ließ Datenschützern und Parlamentariern den Atem stocken. Vor wenigen Tagen veröffentlichte gemeinsame Kontrollinstanz der Europäischen Polizeibehörde ihren Bericht über das Abkommen namens Terrorist Finance Tracking Program, TFTP, auch bekannt als SWIFT-Abkommen. Darin kam sie zu dem Schluss, dass zu viele EU-Bankdaten in die USA übermittelt worden waren. Jedes einzelne Ersuchen aus den USA wurde unverändert genehmigt. Die Ersuchen der amerikanischen Behörden waren viel zu abstrakt und umfassend formuliert. Lediglich mündlich wurde begründet, warum man die Daten brauche. Dennoch lehnte Europol in keinem einzigen Fall ein Ersuchen ab. Und nachdem es die Begründungen nur mündlich gab, sind die natürlich nirgendwo in den Unterlagen. Na gut, die haben da irgendwie, wie war das, Handvoll Anfragen dokumentiert. Weil die haben irgendwie schon im November hingeguckt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist also eine etwas dünnere Datenlage, aber ja, natürlich. Natürlich wird mit Swift viel zu viel übertragen. Und huch, das konnte doch keiner erahnen. Naja, bis auf die Tatsache, dass es ungefähr jeder Kritiker gemeldet hat, dass natürlich zu viele Daten übertragen werden, weil, hallo? Natürlich haben die USA ein Interesse daran, alles mitzunehmen, was sie kriegen können. ist eine Meldung von Mittwoch gewesen. Ja, Wind. Oh, dann wäre ich hier schon fertig. Na gut, dann kann ich ja die Gelegenheit einfach mal nutzen und schon mal ankündigen, wie es denn hier jetzt weitergeht. So mittelfristig, weil ich habe am Montag Augenarzttermin. Montagnachmittag. Und mir halt eine Erkältung zugelegt. Die Erkältung finde ich irgendwie extrem suboptimal. Aber ja. Und zwar weitergehen könnte es dann jetzt so, dass eventuell möglicherweise am Montag wieder rauskommt, okay, das Auge muss mal wieder ins Krankenhaus getragen werden, zwecks Wartungsintervall. Und ja, da könnte dann halt auch bei rumkommen, dass dann wieder eine OP rauskommt. Weil eigentlich, TM, sollte das Öl schon längst raus. Uneigentlich, TM, war ja im Dezember beim letzten Termin Ergebnis, naja, das könnte man zwar machen, aber dann würde sich wahrscheinlich innerhalb relativ kurzer Zeit die Netzhaut wieder ablösen und dann wäre ich wieder ein Notfall. Deswegen lassen wir das blöde Öl drin und fangen halt die Nebenwirkungen davon ein mit den lustigen Augentropfen. Wobei die jetzt bei Erkältung übrigens auch nur begrenzt funktionieren. Da hatte ich jetzt am Dienstag war es, glaube ich, das erste Mal, dass das Auge tatsächlich beliebt hat, weh zu tun. Das ist nicht schön. Aber gut, ich vermute mal, dass da irgendwie die Erkältung mit reingespielt hat. Ja, und weitergehen wird es dann so, also am Montag halt Augenarzttermin und dann muss ich mal gucken, wie es dann überhaupt weitergeht. Also ich gehe mal davon aus, schlimmstenfalls kriege ich halt die Ansage, okay, ich soll mich da in der Ambulanz im Krankenhaus melden, was dann frühestens nach später funktioniert, weil montags nachmittags sind die da, glaube ich, nicht mehr. Montags haben die, glaube ich, sowieso nur nach Termin irgendwie so. Und ja, dann mal gucken. Könnte mir halt, wie gesagt, passieren, dass da schon wieder eine OP bei rumkommt. Puh, ja, ich meine, die letzte ist gerade mal 9 Monate her, von daher. Also 9 Monate und dann eine Woche. Am Montag. Aber ja. Wobei ich jetzt irgendwie so die dumpfe Befürchtung habe, dass selbst wenn da jetzt irgendwie ein, da muss nochmal operiert werden, rauskommen sollte, die sich weigern, mich so lange anzufassen, wie noch die Erkältung da ist. Das wiederum wäre dann äußerst unpraktisch, weil wenn sie mir einen Termin in 2 Wochen in die Hand drücken, habe ich 2 Wochen großen Spaß dabei, mich darauf vorzufreuen, dass da was kommt. Also gar keinen Spaß, zu gut Deutsch. Aber hey, muss ich mal gucken. Hey, Wolke, geh weg. Ich habe Sonne bestellt. Ja. Ansonsten funktionieren tut das Auge sogar, naja, also für seine Verhältnisse halt. Ja, jetzt habe ich den Fehler gemacht, das eben die ganze Zeit zugehabt zu haben. Und jetzt findet das alles irgendwie viel zu hell und viel zu blau. Macht die Sonne wieder an, dann wird es rot. Ach nee, blau, grün, ach, egal. Bunter Farbstich kommt ja von Augenlid. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Egal. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich loswerden wollte? Jetzt habe ich die einmalige Gelegenheit. Ach übrigens, für den Fall, dass nicht ganz klar ist, wo ich mich hier gerade rumtreibe. Ich treibe mich hier immer noch im Öhendorfer Park rum. Auch bekannt als MPS-Gelände. Zumindest im September. Und zwar deswegen, weil ich festgestellt habe, hey, es ist sonnig. Ja, Wolke ist weg. Sonne, yay. Das hatte ich eigentlich irgendwie die letzten paar Wochen schon vor, so frei nach dem Motto, okay, wenn die Wettervorhersage sagt, hey, es wird knalle sonnig, dann könnte ich ja eigentlich auch mal irgendwie gucken, dass ich den ganzen Podcast hier im Park aufnehme. Das hat allerdings letzte Woche nicht funktioniert, weil da war es halt früh immer noch nicht sonnig. Es war dann erst sonnig, als ich bei Teil 3 angekommen bin. Ja, ey, Entschuldigung, so lange wollte ich nicht warten. Und entsprechend habe ich dann heute so mehr spontan beschlossen, hey, wenn es schon sonnig ist, dann könnte ich ja eigentlich mal. Und ja, ist halt nur gerade ein bisschen unwarm an den Fingern. Aber ich habe immerhin noch die Hoffnung, dass der Winter jetzt dann auch wirklich langsam mal sich komplett entfernt. Den muss ich nie nochmal haben. Winter macht keinen Spaß. Was natürlich auch keinen Spaß macht, Wind. Fängt auch mit Wind an. Winter, Winter. Ja. Merkt man, dass ich überhaupt nichts mehr an Themen auf dem Zettel habe? Das ist ja skandalös. Kloink. Irgendwas macht hier Kloink. Hier hat nichts Kloink zu machen. Na gut, dann könnte ich, ach nee, mit dem iPhone 4, da befasse ich mich, Intel 3, habe ich zumindest vor. Ach, schau mal, guck. Stimmt ja, hier ist ja die Spezialmusik. 10.40 Uhr. Ich habe aber noch 2 Minuten, egal. Und zwar habe ich ja vor, boah, ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, habe ich ja mal irgendwann von John McLean Allen ein Stück Musik in den Podcast eingebaut, weil ich das halt mal irgendwo gehört hatte und das für hörenswert und vor allen Dingen auch podcastenswert befunden hatte. Und da hatte ich dem dann auch eine Mail geschrieben, so frei nach dem Motto, darf ich? Und von ihm als Antwort kam dann zurück so, ja, er ist kein Anwalt, aber von ihm aus klar. Und war noch die Frage so, wo kriege ich das dann offiziell her? Naja, also runterladen kann man es nicht, aber was ich dann gemacht habe, mir eine CD bestellt bei Amazone. Gut, die hat dann erstmal irgendwie Ewigkeiten gebraucht, bis ich festgestellt habe, okay, die kann nicht von sich aus liefern. Gut, da habe ich halt mir die CD gebraucht bestellt. Kommt halt nicht schwapp billiger und naja, ist jedenfalls dann auch angekommen. Da hatte ich dann noch das Problem, dass mein MacBook Pro, das große, das Haupt-MacBook Pro, irgendwie beim optischen Laufwerk ein Problem hat. Schiebt man eine Silberscheibe rein, rödelt er mal irgendwie ein bisschen und schwupp ist sie wieder draußen. Keine Ahnung, was dem ist. Und da habe ich jedenfalls dann in den letzten Woche irgendwann, Wochenende, habe ich mich da mal hingesetzt und habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar, es gibt ja bei einem Mac auch noch so Screensharing. Das habe ich dann nämlich einfach auf allen Rechnern angeschaltet, insbesondere auf dem ganz alten MacBook Pro, was ich da noch habe, bei dem das Trackpad irgendwie nicht funktioniert, aber dafür das optische Laufwerk. Und ja, da habe ich dann die CD reingeworfen, habe den Rechner dann vom MacBook Air aus ferngesteuert und es tatsächlich geschafft, die CD zu digitalisieren. Und deswegen kriegt ihr hier jetzt gleich ein Stück Musik aus dem Album Stand Easy auf die Ohren, und zwar den 5. Track von dem Album. Das ist John's Jig Set. 3:10 lang. Fand ich irgendwie cool. Ist allerdings, hört ihr ja gleich selber, aber so ein bisschen so verschiedene Melodien. Nicht so irgendwie ein Lied am Stück, sondern mehr so, mal so quer durch die Landschaft. So. Und dann, ja, jetzt darf ich auch offiziell am Ende ankommen. Dann gibt's aus Neues aus der Anstalt Nummer 41, der Februarsendung, wenn mich jetzt gerade nicht ganz viel irrt, gibt's den Priol Rant, Tage des Zorns. 4:18 ist der lang. Da muss ich jetzt gerade genauer hingucken, um zu gucken, ob es nicht eine 16 ist. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Und wenn ihr mich jetzt noch mit Feedback bewerfen wollt, zum Beispiel, weil ihr feststellt, hey, der hat ja nur 22 Minuten Content gehabt. Danach war ja gar nichts mehr in Teil 2. Das geht ja gar nicht. Ich will mein Abogeld zurück. Oder so. Dann fühlt euch eingeladen, mich mit entsprechender Nachricht zu bewerfen. Zum Beispiel bei Twitter, per Mail oder als Kommentar im Blog. Hatten wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Oder was mir auch mal nicht ganz unrecht wäre, mal wieder eine Rezension bei iTunes. Aber ich formuliere mal vorsichtig, von euch scheint niemand sonst groß irgendwie iTunes-Accounts rumliegen zu haben. Nun ja, so wird das auch nichts mit mal irgendwann auf der iTunes-Podcast-Startseite auftauchen. Oder reich und berühmt werden. Da muss ich mir wohl eine andere Methode suchen. Nun ja, und dann wünsche ich euch jedenfalls erstmal viel Spaß mit John's Jigset und dem Priol Rant Tage des Zorns. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
was diese Tage des Zorns so unerträglich macht, ist die Scheinheiligkeit, mit der sie begleitet werden. Kaum streifen die Tunesier ihr Joch der Unterdrückung ab, das ewige Credo der Kanzlerin in den Ohren, nutzen wir einfach die Chancen, die uns die Freiheit bietet. Und da sagen die, okay, ab in die Boote, ne, schon wird zurückgerudert. Also, so haben wir es jetzt aber auch nicht gemeint. Scheinheiligkeit, wo du hinguckst, auch bei uns. Dieses Gezerre um die Bundesbank. Die Kanzlerin war betroffen, als der Weber gesagt hat, ich hau jetzt in den Sack. Da war sie überrascht. Hä? Also du hast doch nur drauf gespechtet, den Posten wieder mit dem weiteren Günstling besetzen zu können. Die Unabhängigkeit der Bundesbank wird jetzt garantiert von ihrem ehemaligen Finanzberater Jens Weidmann, der zuvor jede Fehlentscheidung von ihr brav abgenickt hat. Das war ja schon immer ihre Methode, alle wichtigen Posten mit ergebenen Adlaten zu besetzen. Bald können Sie Staatsratsvorsitzende zu mir sagen. Denn wo du hinguckst, Scheinheiligkeit, Italien, jetzt, wo Berlusconi der Knast droht, jetzt geht auf einmal auch der Vatikan auf Distanz. Doch, nachdem jeden Tag ein neuer Minderjährige aufgetaucht ist, da hat der Sprecher vom 16. hat gemeint, das ist eine ethische Schwäche. Wow, was für eine fulminante Kritik, ethische Schwäche, ja. Sie sind doch viel zu alt, die Mädchen. Und es waren keine Jungs. Na, all die Jahre vorher, wo sie sich mit ihm schon anlegen hätten können, mit Berlusconi von wegen, ja, Verbindungen zur Mafia und Korruption, na, und Rechtsbeugung, das kennen wir aus eigenem Hause. Da sind wir eine Familie. Ho, ho, ho. Scheinheiligkeit, ich könnte... Schuhe, einen speziellen Schuh habe ich immer noch für Sarrazin reserviert. Oh, der hat neulich in Berlin wieder gelesen aus seinem Buch Vorteilen der FDP. Ideale Zielgruppe, war sehr jovial. Blöd, dass einer von der Presse da war, der dann drüber berichtet hat. Weil die haben gesagt, wie war das so? Wie hast du das mit dem Buch gemacht? Und er hat gesagt, ja, er wäre so dankbar gewesen über den Posten bei der Bundesbank. Weil vorher als Finanzsenator hätte er gar nicht die Zeit gehabt, das Buch schreiben zu können. Aber dann bei der Bundesbank, was macht man montags? Bisschen delegieren, hat er gemeint, Dienstagvormittag intelligent daherreden und ab Dienstagmittag fragt man sich, was mache ich jetzt mit dem Rest der Woche? Und da hätte er sich dann seinen Traum erfüllt, das Buch. Aha. Heißt also, wir haben ihm all die Jahre seinen Job finanziert, knapp 20.000 Euro im Monat, damit er sich hinsetzen konnte, um einen Bestseller zu schreiben, in dem der Parasit sich darüber ausmört, wie sich das untere Drittel durch die Gesellschaft schmarotzt. So viel Schuhe habe ich gar nicht, die ich manchmal schmeißen möchte. Aber bitte, auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ja auf unsere Kosten wesentliche Teile der Doktorarbeit vom Gelackten mitgeschrieben. Aber da sagt es Volk, naja, das heißt, dann ist das Summa Cum Laude ja auch ein Teil von uns. Jetzt, wo diese Finanzkrise angeblich vorbei ist, da frohlocken sie über die Fusion der Frankfurter Börse mit dem New York Stock Exchange, weil Frankfurt jetzt der Hauptumschlagplatz für den Derivatehandel wird. Wir erinnern uns kurz. Was hat diese Finanzkrise ausgelöst, wonach die Welt angeblich an den Abgrund geführt hat, weshalb wir über Nacht mit Hunderten von Milliarden Bank für Bank zupumpen musste? Der ungehemmte Handel mit Derivaten. Ich weiß nicht, wo ist ein Schuh? Ein Schuh! Mein Königreich! Mein Lift für einen Schuh!